die Entscheider in den Zeitungen zum Beispiel, die Entscheider in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die kommen aus diesen transatlantischen Netzwerken. Man darf das nicht unterschätzen, nach meiner Ansicht, welchen Einfluss diese Leute haben.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Gesprächspartner heute ist Peter Orzechowski. Peter, wir kennen uns seit einiger Zeit. Wir sind Autoren beim selben Verlag hier bei Kopp in Rottenburg am Neckar. Und du bist auch Journalist, ein Urgestein der Zunft sozusagen, seit Ende der 70er Jahre, vom Reporter über den Blattmacher bis zum Chefredakteur hast du quasi alles gemacht. Du hast über 5000 Journalisten ausgebildet an der Akademie der Bayerischen Presse, heißt die, ja? So, und jetzt hast du ein Buch geschrieben, ungefähr das 30. Also auch da hast du lange Erfahrung. Ich halte es mal in die Kamera. Das nennt sich Besatzungszone. Und der Untertitel lautet, wie und warum die USA noch immer Deutschland kontrollieren. Ich sehe auf dem Buchcover den amerikanischen Weißkopfadler und der schwebt quasi über dem dunklen Reichstag. Der sieht mehr nach Geisterhaus aus, da sind die Lichter aus. Das heißt, die Musik wird woanders gemacht und darum geht es ja. Habe ich das richtig interpretiert?
Ganz richtig, absolut. Ja.
Ja, und der uns kontrolliert, der große oder die große Macht, sind die USA. Wie würdest du das Buch so in 2, 3 Sätzen zusammenfassen? Worum ging es dir da?
Mir ging es darum, zu zeigen, dass immer noch Besatzungsrechte gelten in Deutschland, auch nach der Wiedervereinigung, was nach meiner Ansicht von vielen Leuten nicht gewusst wird. Wir denken immer, ja, mit der Wiedervereinigung sind wir souverän geworden und die amerikanischen Truppen sind nur noch hier im Rahmen der NATO, wie ja auch Franzosen, Kanadier und so weiter. Es sind nach derzeitigen offiziellen Angaben ca. 35.000 US-Soldaten plus, und das ist das Interessante, zwischen 15.000 und 20.000, manche sagen 17.000, kann man nicht genau sagen, Zivilangestellte, sprich Geheimdienstmitarbeiter. Das ist das wirklich Spannende.
So, und die Einflussnahme geschieht praktisch überall, über Thinktanks, über Beeinflussung von Medien, Einflussnahme auf die Wirtschaft. Fangen wir mal vielleicht an, so wie du es geschrieben hast. Das erste Kapitel heißt Scheinselbstständig. Da geht es darum, was sich die Sieger vorbehalten haben. Deutscher Boden in alliierter Hand, US-Truppen bleiben wo und solange sie wollen. Das heißt, es gibt hier einiges im Land, was wir nicht entscheiden und nicht in der Hand haben. Von Souveränität kann in der Tat keine Rede sein.
So ist es. Vielleicht dazu 2 ganz plastische Beispiele, wie ich finde. Zum einen, es gab eine Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag vor einiger Zeit an die Bundesregierung, ob man denn wisse, wie viele amerikanische Stützpunkte in Deutschland seien. Und die Antwort war, nee, können wir leider nicht sagen, weil wir verschiedene Quellen dazu hat, wo die Stützpunkte eigentlich sein sollen oder sind. Und das aber in unterschiedlichen Akten und so weiter gelagert ist. Also sprich, wir können nicht sagen, wie viele Stützpunkte die Amerikaner hier haben.
Ist das wirklich so?
Das ist unglaublich, finde ich. Also das ist so, wie wenn du sagst, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie groß mein Grundstück ist. Also kann ich jetzt gar nicht sagen. Das ist in verschiedenen Akten ist das niedergelegt, aber ich weiß es nicht genau. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir ja auch nicht genau sagen können, außer wir haben offizielle Angaben der Amerikaner, wie viele US-Truppen und Zivilangestellte hier sind. Denn auch da haben sie das Recht, die auszudehnen auf die ursprüngliche Vereinbarung aus den 50er Jahren. Und damals hatten sie 500.000 hier. Das heißt, sie könnten jederzeit rechtlich, völlig in Ordnung, diese Zahl wieder aufstocken. Ist jetzt natürlich nicht, glaube ich, zu befürchten. Aber immerhin interessant ist, wir hätten keinen Einfluss drauf. Also sie könnten jederzeit wieder viel mehr Truppen nach Deutschland bringen, was sie ja jetzt auch tun in dem großen Manöver Defender 2020, was jetzt NATO-Manöver, da kommt ja eine ganze Division. US-Division nach Deutschland. Also das wird auch interessant. Also das sind so 2 Beispiele, wo man sieht, nein, wir haben nicht die freie Entscheidung über wie lange bleiben sie hier, wie viele Leute kommen hier, wo sind sie genau, haben wir nicht.
Könnte die Bundesregierung, wer immer sie gerade ist oder aus welchen Parteien sie sich gerade zusammensetzt, mehr Entscheidungsgewalt für Deutschland rausholen, wenn sie es wollte? Ist es zum Teil freiwillig, dass man es anderen überlässt?
Absolut. Also es steht auch in den Verträgen drin, die sind mit einer Frist von 2 Jahren kündbar. Also theoretisch könnte der Bundestag, ähnlich wie das irakische Parlament kürzlich, könnte der Bundestag sagen, nee, wir haben uns beschlossen, Amerikaner raus aus Deutschland. Das müsste natürlich die Mehrheit haben und dann könnte man den Amerikanern sagen, pass auf, hier 2 Jahre Kündigungsfrist quasi und jetzt müsst ihr gehen.
Wird aber nicht gemacht. Das heißt, es ist Einflussnahme auch an anderer Stelle da.
Natürlich. Natürlich. Ja, da ist zum einen, darf man nicht vergessen, die NATO, die natürlich sagt, nee, Moment mal, wir brauchen Deutschland als den entscheidenden Brückenkopf zwischen den USA und dann Osteuropa, Klammer auf, der Feind Russland. Und zum anderen ist es natürlich das, was der Bundestag in einer schriftlichen Stellungnahme genannt hat, das versteinerte Besatzungsrecht. Mit anderen Worten, man sagt, das gibt es jetzt schon seit Ende des Krieges und das ist halt so. Also da ist im Bewusstsein, sage ich mal auch, oder da ist das Bewusstsein da, hier sind die Amerikaner, sie sind zu unserem Schutz da, wie man immer sagt, und das wollen wir auch so belassen. Also ich glaube, da eine parlamentarische Mehrheit zu finden, ist eine ziemliche Träumerei.
Was ist denn der zentrale Beweggrund hinter diesem Bemühen, uns als Land und auch unsere Regierung zu kontrollieren und die Medien, muss man ja auch dazu sagen. Absolut. Ist es das, was der Brzezinski mal aufgeschrieben hat, in die einzige Weltmacht? Mhm. Deutschland ist der Kern sozusagen und der größte wirtschaftliche und politische Player in Westeuropa. Und da ist der eurasische Doppelkontinent und für die Amerikaner ist das der Brückenkopf jenseits des Atlantiks, den man nicht außer Kontrolle geben will.
Absolut, also genau so ist es. Eine sehr treffende Analyse. Wenn man vielleicht jetzt mal den geopolitischen Aspekt sieht, die eine Macht, eine Weltmacht, ein Imperium wie die USA wollen natürlich das jeweilige gegenüberliegende Ufer sichern. Das ist zum einen natürlich auf der anderen Seite des Pazifik, Japan und Südkorea als ihr Brückenkopf. Und auf der europäischen Seite ist das natürlich Westeuropa. Und da vor allen Dingen, und das hast du ja richtig gesagt, ist halt Deutschland das wichtigste Land. Und wenn ich Deutschland habe, dann habe ich also einen ganz massiven und potenten Brückenkopf, der das Ausgreifen des Eurasischen, der eurasischen Komponente, also sprich Russland, China, bis zum Atlantik verhindert. Und darum geht's.
Wie muss man denn in dem Zusammenhang den Brexit sehen? Die Briten sind jetzt seit ein paar Tagen raus aus der EU. Niemand erwartet, dass sie sich aus dem angelsächsischen Korsett da befreien. Das wollen sie gar nicht. Sie wollen auch Europäer bleiben, sagen sie. Aber ist es möglich, dass die versuchen, jetzt außerhalb des EU-Korsetts eine neue Rolle in der Welt zu suchen, auf der bestehenden Basis, nämlich die enge Verzahnung außenpolitisch mit den USA? Kann man das so sehen?
Auf jeden Fall. Und wirtschaftlich, glaube ich, wird es sehr spannend werden, weil ja schon Boris Johnson angekündigt hat, der britische Premier angekündigt hat, auch Unternehmenssteuern zu senken. Das heißt, er will bewusst auch Firmen aus der EU raus, verführen, nach England zu gehen, nach Großbritannien zu gehen. Man spricht sogar schon davon, dass London das Singapur des Nordens werden könnte.
Da gab es Schlagzeilen in den vergangenen Tagen.
Ja. Aber das ist durchaus realistisch. Also diese Schlagzeilen finde ich jetzt nicht übertrieben, denn es ist logisch, dass natürlich die Firmen dahin gehen, wo sie am wenigsten Steuern zahlen, wo ihnen die Türen geöffnet werden. Und da könnte tatsächlich etwas entstehen, ein Geschäftszentrum entstehen, das ja ohnehin schon vorhanden ist in London, City of London, das noch größer wird als bisher und uns letztlich auch schaden wirtschaftlich. Das muss man ganz klar sagen. Und der zweite Aspekt, Entschuldigung, noch dazu ist, es könnte ja innerhalb der EU auch für Unruhe sorgen, weil einzelne Länder vielleicht sagen, Moment einmal, das geht ja ganz toll mit den Engländern. Die kriegen das Freihandelsabkommen mit der EU.
Dann kommen die Trittbrett.
Aber müssen nicht für die Schulden haften und so weiter. Also eigentlich eine tolle Geschichte.
Du hast gerade von Firmen und von Schaden gesprochen. Ja. Du hast diesem Thema auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Das nennt sich hier, ich muss es gerade mal, ausverkauft hast du das genannt. Ja. Der Fall Bayer, der Angriff mit der Sanktionswaffe, der Schlag gegen die deutschen Banken. Man könnte jetzt noch hinzufügen, der Schlag gegen die Autoindustrie.
Richtig.
Das Dieselthema oder die Kampagne, kann man ja sagen, ging von der kalifornischen Umweltbehörde aus. Wie stark ist da die amerikanische Einflussnahme? Wird da ein richtiger Wirtschaftskrieg gegen Deutschland geführt?
Nein, das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Denn man muss sich mal vor Augen führen, dass ja von den DAX-Unternehmen, es sind ja 80% der Aktien in ausländischer Hand. Das heißt aber nicht in amerikanischer Hand, aber eben fast 40% sind in amerikanischer Hand. Mhm. Unter den Großaktionären sind so Schwergewichte wie BlackRock zum Beispiel, die nebenbei bemerkt fast den gesamten deutschen Wohnungsmarkt kontrollieren. Das heißt, sie haben jetzt schon so viel Einfluss über die Aktionärsversammlungen, wo sie Einfluss nehmen können, über die Verbindungen von BlackRock, die natürlich in allen möglichen Firmen schon sitzen, dass, glaube ich, ein Wirtschaftskrieg in dem Sinne nicht stattfindet. Was jetzt stattfindet, ist natürlich, dass ich sage, ihr müsst die Wirtschaft oder ihr müsst eure Wirtschaftsbeziehungen so, bitteschön, halten oder eure Wirtschaft
ausrichten,
wie wir das sagen. Und das heißt natürlich kein Nord Stream 2, sondern kauft unser Fracking-Gas und so weiter und so weiter.
Da gab es ja die offenen Drohungen bei Nord Stream 2.
Ganz offen.
Ansonsten ist es verständlich, man muss bis zur Drohung nicht gehen, weil die Einflussnahme über Beteiligungen und andere Wege ausreicht.
Genau.
Ja. Wie muss man das für die Autoindustrie sehen? Die ist ja im Augenblick unter besonderem Druck.
Die ist unter besonderem Druck. Auch da, muss man sagen, ist ja das einzige Unternehmen, was noch überwiegend in deutscher Hand ist, Volkswagen.
Mit staatlicher Beteiligung?
Mit staatlicher Beteiligung in Niedersachsen. Aber ansonsten hat man ja Mercedes und so weiter, sind ja auch schon ausländische Aktionäre zu hohem Maße drinnen. Das heißt, ich muss natürlich da auch schauen, wie kann ich denn diese Konkurrenz der europäischen Autobauer oder der deutschen Autobauer möglichst, ich sag mal, schwächen. Und das wird ja Dieselskandal, Stichwort und so weiter, wird ja seit Jahren auch betrieben.
Also auch ganz deutlich.
Ja.
Dann gibt es ein Kapitel, das nennt sich Gehirn gewaschen. Da sehe ich so Abschnitte wie die transatlantischen Netzwerke. Das heißt im Grunde, da gibt es auch starke Bemühungen, die öffentliche Wahrnehmung und Debatte zu massieren, ja, zu manipulieren.
Absolut. Also vielleicht dazu muss man vielleicht dazu wissen, dass die Entscheider in den Zeitungen zum Beispiel, die Entscheider in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die kommen aus diesen transatlantischen Netzwerken. Also das haben übrigens der Klaus von Wagner und der, wie heißt sein?
In der Anstalt.
In der Anstalt gezeigt, da gab es ja dann sogar eine Gerichtsverhandlung. Ja. Aber sie durften es behaupten und sie durften es zeigen und es, das Gericht hat auch entschieden, dass das rechtens ist, dass sie das zeigen. Und die haben es schön aufgezeigt, wer überall wo sitzt. Ja. Und ein berühmtes Beispiel, das jeder kennt, ist natürlich Klaus Kleber, Mitglied der Atlantikbrücke. Und,
nicht das Einzige im Journalismus.
Nein, natürlich gibt es natürlich viel mehr von Michael Stürmer, der früher bei der FAZ war und so weiter. Also auch Herr Döpfner von Springer oder Kai Diekmann, der frühere Chefredakteur von Bild. Also da gibt es viele, viele Beispiele von Entscheidern. Stefan Cornelius von der Süddeutschen. Gibt es viele Beispiele von sehr entscheidenden Redakteuren, die diesen Netzwerken angehören. Und man darf das nicht unterschätzen, nach meiner Ansicht, welchen Einfluss diese Leute haben. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt, nur ein Beispiel. Es war Ende Dezember 2019, war der NATO-Gipfel in London. Auf diesem NATO-Gipfel beschloss auf Geheiß der USA die NATO zum ersten Mal China als Feindstaat sozusagen in ihrer Schlusserklärung aufzunehmen. Ich mache mir dann immer die Freude, bei solchen Ereignissen schaue ich mir natürlich das Heute-Journal an, weil ich wissen will, wie wird das verarbeitet. Also es war ganz hervorragend. Der erste Beitrag war über den NATO-Gipfel und China ist also jetzt mit aufgenommen als Feindstaat. Und sofort im Anschluss brachte er, also Kleber, einen Beitrag von Ulf Röller, dem derzeitigen China-Korrespondenten des ZDF. Und der hatte einen Beitrag zusammengeschustert aus den letzten, ich sag mal, 3 bis 4 Monaten. Da sah man also eine riesige Raketenparade in Peking. Die war allerdings schon vor 4 Monaten. Dann gab es eine Ansprache von Xi Jinping, die war auch schon 3 Monate alt. Und dann nochmal hat ein Politikprofessor zitiert, der auch sagte, also ja, China müsse aufrüsten und so weiter. Und diese Aussage war auch schon älter, weil ich die schon früher in der Dokumentation gesehen habe.
Also da ist das Bedrohungsszenario sozusagen unterfüttert worden.
Sofort aufgebaut worden. Wenn auch mit altem Material, aber was weiß der Zuschauer schon, das nehmen wir jetzt einfach. Und damit war eigentlich das Bild klar, Gott sei Dank haben wir die NATO, denn die Chinesen rüsten ja offenbar unglaublich auf.
Kann man da dem ganzen journalistischen Mainstream in unserem Land den Vorwurf machen, dass er dabei hilft, sozusagen Deutschland auf Linie zu bringen?
Ja, kann man. Wobei ich jetzt die einzelnen Kollegen schon auch entschuldigen will, sage ich mal, nicht, weil ich ja auch, wie du schon anfangs sagtest, viele ausgebildet habe, sondern weil man ja auch die genauen Umstände sehen muss. Zum Beispiel sind die Zeitungen personell alle unterbesetzt. Das ist völlig klar. Zum Beispiel werden Leute, die jetzt kritische Beiträge entweder schreiben oder senden wollen, natürlich sofort ausgebremst. Das heißt, selbst wenn einer jetzt wollte und seinen Beruf nach wie vor ernst nimmt und sagt, nee, also wir können jetzt keine Propaganda machen, ich möchte bitte beide Seiten der Medaille vorstellen, der kann gar nicht, auch wenn er will.
Ich erinnere mich da an eine Dissertation, da ist mir leider der Titel entfallen, an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Da hat der Autor geschildert, wie der Euro eingeführt wurde. Und er hatte damals das Glück, ein Interview mit Kohl zu kriegen. Und er hat da an einer Stelle gesagt, da war ich ein Diktator bei der Einführung des Euro. Und da hat er Kollegen, also Journalisten, die in Brüssel stationiert waren, als Korrespondenten auch zitiert, die da geschildert haben, wie sie unter Druck gesetzt werden, wenn sie zu kritisch berichten.
Ja, natürlich.
Das ist also nicht weit hergeholt.
Natürlich. Und da wir zu wenig Stellen haben und zu viele Jobbewerber, ist es auch klar, dass man natürlich da ein bisschen vorsichtig ist, sozusagen seinen Job zu riskieren, besonders dann, wenn man jung ist und vielleicht eine Familie hat und so weiter.
Ein weiterer Punkt, über den man in diesen Monaten und Jahren immer sprechen muss, weil er praktisch in alle Bereiche des Lebens vorgedrungen ist, die Migration, die Neubürger bei uns. Das hast du in dem Buch auch gewürdigt. Das Kapitel nennt sich Überrannt. Und das führt mich zurück zu einem Aufsatz, der mal vor 4, 5 Jahren für ziemlich Wirbel gesorgt hat, vom Kollegen Wisniewski, der damals geschrieben hat über das Buch von der US-Professorin Migration als Waffe. Kann man das nach deinen Kelly Recherchen,
Green.
Genau, Green, ja. Kann man das nach deinen Recherchen so sagen?
Absolut. Ich meine, Kelly Greenhill, ihr Buch die Migration als Waffe, war in Amerika, ist ausgezeichnet worden und alles. Also sie beschreibt ja die Migration als Waffe durch die Geschichte. Das ist ja nicht jetzt ein ganz neues Phänomen, das gab es schon früher.
Historisch aufgezogen im Buch.
Bei uns dürfte sie das wahrscheinlich gar nicht schreiben. Hm. Ja, und aber natürlich, wenn man es jetzt historisch sieht, gab es das schon mal, wenn man es aber jetzt in der Aktualität sieht, muss man sich natürlich schon fragen, was ist eigentlich der Hintergrund? Warum werden die Grenzen geöffnet und wahllos Leute reingelassen? Aber da, kürzlich war da eine interessante Entscheidung, ich glaube im Dezember war es, als man ein neues Gesetz zur Anwerbung von Fachkräften verabschiedete. Und da gab es ein Podium. Und da war auch, ich glaube, die Bundeskanzlerin war da und einige Wirtschaftsbosse. Und einer hat gesagt, ja, wir müssen uns doch im Klaren werden, dass wir in den nächsten Jahren Millionen zu wenig Arbeitskräfte haben. Und diese Aussage war für mich eine ganz klare, wie eine Offenbarung, daran liegt's.
Das ist die Vorlage.
Das ist die Vorlage. Die Wirtschaft hat gesagt, liebe Bundeskanzlerin, wir haben zu wenig Leute, wir haben zu wenig Arbeitnehmer in Zukunft, mach was dagegen. Ja, und dann gab es diese Situation im September 2015. Und
die Migration hält ja sehr umfangreich an heute. Also wo wir uns unterhalten am 3. Februar 2020, gibt es ein Zitat des Chefs der Bundespolizei, das geistert heute durch alle Medien, der hat von einer ernstzunehmenden grenzpolizeilichen Situation gesprochen. 450 Leute zusätzlich jeden Tag. Mhm. Und das ist so gesteuert, dass man da vom Einsatz einer Waffe sprechen kann.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn man sich nur mal vorstellt, welche Kosten, allein die Kosten, jetzt gar nicht von der Unruhe, die entsteht in einem Land, von Verwerfungen, von Problemen mit Wohnungssuche und Finden und so weiter. Wenn man mal davon ganz absieht, allein die Kosten, die ja entstehen, dadurch ist ja eine gewaltige Leistung für jede Volkswirtschaft. Du wirst wissen, so, es kursieren ja Zahlen so etwa 50 Milliarden oder so pro Jahr. Ich meine, das ist eine unglaubliche Belastung. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass möglicherweise diese Menschen, die jetzt kommen, erstens wollen sie bleiben, aber zweitens ja keinerlei Ausbildung haben, dann kommen ja dann nochmal neue Probleme auf uns zu. Also ich denke, das ist schon ein Mittel, um eine Volkswirtschaft, um einen Konkurrenten zu schädigen. Und das muss man auch ganz klar sagen, dass auch die Trump-Administration, aber auch seine Vorgänger immer gesagt haben, Europa ist unser größter Konkurrent, wirtschaftlich. Ja, die muss ich schädigen.
Frau Merkel versteht sich mit Trump überhaupt nicht. Sie hat ja einiges dazu auch beigesteuert zu dem schlechten Verhältnis. Ja. Trotzdem ist sie klar auf transatlantischer Linie. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber ich habe den Eindruck, sie ist mehr auf Linie des tiefen Staates und gegen den kämpft ja Trump. Kann man das so sehen?
Ja, habe ich auch eigentlich jetzt die letzten Jahre, also jetzt ist er ja fast schon 4 Jahre dran, der Trump. Ich habe ihm das auch immer zugute gehalten, dass er gegen den tiefen Staat arbeitet und damit auch gegen die Globalisten eigentlich arbeitet. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn man seine Außenpolitik anschaut, ist sie aber nicht so, dass sie gegen den Globalismus wäre oder gegen das Ziel des tiefen Staats, nämlich möglichst viele Absatzmärkte sich zu sichern, um dann möglicherweise irgendwann die Welt regieren zu können. Also das ist eine ganz schwierige Frage. Ist er unterwandert oder macht er nur mit ein bisschen anderer Politik im Grunde doch, verfolgt er doch die Ziele der Globalisten? Es ist wirklich schwer zu beantworten.
Sehr gemischtes Bild. Ja, ich werde auch nicht ganz schlau daraus. Was war für dich der größte Moment der Erkenntnis, als du für das Buch recherchiert hast, vielleicht die größte Überraschung? Du warst ja in vielen dieser Facetten schon drin und hast es nur vertieft, um das zu schreiben. Aber wo war der größte Aha-Moment?
Der Aha-Moment war, dass es tatsächlich diese Vereinbarung, schriftlich niedergelegten Vereinbarung immer noch gibt. Also dass wir nicht, und da vielleicht, vielleicht war das der Auslöser, dieser ganze Rummel, der da 2013 war, um Edward Snowden und das Handy der Kanzlerin wurde abgehört und die Kanzlerin sagte, und das unter Freunden geht das gar nicht und so weiter. Und ich dann gesehen habe, Moment mal, das ist ja eine Riesenshow, die hier läuft. Die Show heißt, wir sind jetzt alle entrüstet, dass wir abgehört werden. Tatsache ist aber, dass das schon seit Jahrzehnten vertraglich fixiert ist, dass die Amerikaner das bitte dürfen in Deutschland. Und das insofern ist diese ganze Aufregung damals für mich letztlich gespielt, verlogen. Und da habe ich gedacht, nee, also das kann ja nicht sein, dass wir nicht mal wissen, mit welchen Rechtsgrundlagen unsere Souveränität eingeschränkt ist. Und das ist ja zweifellos.
Hat Frau Merkel in ihren jetzt ziemlich genau 15 Jahren an der Spitze der deutschen Regierung Deutschland da tiefer in die Abhängigkeit gegenüber den USA geführt oder hat sie uns ein bisschen befreit? Kann man das eindeutig sagen?
Ich sehe keine, tiefer weiß ich nicht, aber befreit sehe ich auch nicht. Wo hätte sie uns befreit? Wo sind wir eigene Wege gegangen? Ich meine, da ist selbst Schröder mit seiner Nicht-Teilnahme im Irakkrieg ja noch unabhängiger gewesen. Aber Merkel hat eigentlich nie jetzt groß widersprochen. Und interessanterweise ja auch die jetzige Verteidigungsministerin, die ja vielleicht mal sogar sich anschickt, Nachfolgerin von der Merkel zu werden, die ist ja ganz auf der Linie. Also sie will ja sogar Marineschiffe ins südchinesische Meer schicken, was im Grunde jetzt gar keiner wirklich erwartet. Ja, die hat so einen vorauseilenden Gehorsam, ja, ja. Das ist gleich noch schlimmer.
Willi Wimmer hat bei uns in diesem Kanal hier vor etwa 6 Wochen ein ziemlich markantes Zitat von sich gegeben. Da hatten wir es auch von Angela Merkel. Da hat er gesagt, das entscheidet die Kriegskoalition in Washington, ob Merkel bleibt oder nicht. Mhm. Würdest du so weit gehen?
Ja, sicher. Wenn man mal jetzt zum Beispiel anschaut, wer wird denn zu wichtigen Tagungen geladen? Bilderberger Konferenz und so weiter. Das sind im Grunde immer die Leute, die dann hinterher die Karriere machen. Bei der letzten Konferenz war zum Beispiel die Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen da.
Die bleiben uns auch erhalten.
Ja. Also ich denke, da hat er durchaus recht. Willi Wimmer kennt sich nach meiner Ansicht wirklich sehr gut aus. Insofern hat das schon Hand und Fuß, wenn er das sagt. Und ich denke, ja, dass es so ist. Es ist auch so, dass interessanterweise die Kanzler, wenn sie denn gewählt sind, bevor sie ihr Amt antreten, immer irgendwie in Washington antanzen müssen. Das wird dann so begründet, ja, so ungefähr, wir stellen uns mal vor. Ne? Aber ja, so ein bisschen erinnert mich das ans alte Rom. Als Historiker finde ich das natürlich spannend, wo halt die Vasallen auch, ja, jetzt nehmen wir mal an, ein König von Nubien oder keine Ahnung, dankte ab und sein Sohn übernahm, dann musste der natürlich auch zunächst nach Rom und sich vorstellen und gut Wetter anhalten. Und so ein bisschen ist es ja ähnlich geblieben jetzt mit Washington und Berlin.
Sagt Peter Orzechowski im Gespräch über sein Buch. Ganz neu ist es nicht mehr, 4-5 Monate schon, ja, auf dem Markt. Besatzungszone, Untertitel, wie und warum die USA noch immer Deutschland kontrollieren. Ich fand es sehr interessant. Danke für das Gespräch.
Danke. Danke auch, Markus.